Ich lese aus dem Evangelium des Johannes im 16. Kapitel. Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner fragt von euch mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht. Darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist. Darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte euch noch so viel sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grunde sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Das ist Gottes Wort.
Ich möchte beten zu Beginn. Herr, wir leben in einer Welt, die viel Chaos bereithält, Zerstörung und Gewalt. Und die letzten Monate scheinen voller von Terror zu sein als sonst. Und wir klagen es dir, Herr. Wir halten es dir hin. Dass wir damit nicht klarkommen, dass es uns Angst macht, dass es nervt, dass es verstörend ist, dass es falsch ist. Wir halten es dir hin, Herr, und bitten dich, erbarme dich über diese Welt. Segne all die Opfer, tröste sie, die Familien, die Angehörigen, alle Beteiligten und ruf die Täter zur Umkehr. Erbarme dich, Herr. Es ist deine Welt, es sind deine Geschöpfe. Bitte hilf uns. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus hat es mehrmals angekündigt, ziemlich häufig sogar. Er hat seinen Freunden gesagt, ich werde gehen müssen. Es wird der Tag kommen, da werde ich gehen. Und sie haben es irgendwie gehört und irgendwie auch nicht und wollten es dann auch nicht so richtig wahrhaben. Aber es rückte näher und jetzt war es soweit. Und wir befinden uns in diesem Text am Gründonnerstag. Also in diesem Jahr wäre das der 13. April gewesen. Also an diesem letzten Tag vor Karfreitag. Und Jesus sagt seinen Freunden, jetzt ist es soweit. Und das, was ich euch lange angekündigt habe, das, was ihr irgendwie gehört habt und irgendwie auch nicht hören wolltet, jetzt ist es soweit, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Und es stürzt die Freunde von Jesus in tiefe Trauer. Sie sind so traurig, dass sie gar nicht auf die Idee kommen zu fragen, warum gehst du, wohin gehst du, wieso gehst du, was hat das mit uns zu tun, was macht das mit uns? Sie sind gelähmt, sie fragen überhaupt nichts, sie sind einfach nur traurig. Und es hat einen guten Grund, weil Jesus hat das Leben dieser Leute auf den Kopf gestellt. Ihm nahe zu sein, hieß Gott nahe zu sein. Ihm zu folgen, hieß Gottes Wege zu gehen und zu wissen, wir sind auf der richtigen Spur. Von ihm zu lernen, hieß Gott selbst kennenlernen. Es war herausfordernd, natürlich war es herausfordernd, häufig überfordernd, aber es war wunderschön, es war neu und es war irgendwie natürlich und so einfach auf einmal mit Gott im Gespräch zu sein. Es war einfach anders und es war gut. Und deshalb ist das ein Riesenproblem, wenn Jesus jetzt geht, weil er ist der, der diese Menschen mit Gott verbunden hat. Und wenn er geht, ist das ein Riesenproblem, weil diese Tür wird sich schließen. Und deswegen sind sie traurig. Jesus sagt, ihr solltet vielmehr fröhlich sein. Ihr solltet euch freuen. Ihr solltet dankbar sein, denn es ist richtig gut für euch, wenn ich jetzt gehe. Wie kann das gut sein, Jesus? Wie kann das gut sein, wenn du gehst, wo es doch so schön ist, wenn du da bist? Jesus sagt, wenn ich gehe, dann sende ich euch jemanden, dann sende ich euch den Herbeigerufenen. Ihr werdet nicht zurückgelassen als Waisenkinder. Ihr seid nicht allein. Ich sende euch den, der euer Beistand sein wird. Der euch in Schutz nehmen wird. Der euch ermuntern wird, ermahnen, trösten. So eine Art Anwalt, aber im sehr freundschaftlichen Sinn. Einer, der mich beschützen wird. Der sich einsetzt für mich. Der Geist der Wahrheit. Ich nehme mal ein Bild, was vielleicht nicht ganz passt, aber es passt zur Predigt von letzter Woche und es passt ein bisschen. Die Jünger suchen eigentlich einen Brunnen. Da ist der Ort, da wissen wir, da finden wir Wasser. Da wird der Durst gestillt. Und diesen Brunnen, den können wir nicht zudecken, der muss offen bleiben. Jesus sagt, Leute, wenn der Brunnen zugedeckt wird, dann bauen wir in eurer Wohnung Wasserhähne. Ihr könnt das Wasser zu Hause haben, immer, jederzeit, bei jedem, individuell. Okay, Brunnen, ein Ort, Wasserhähne überall bei jedem. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Jesus sagt, es ist gut, wenn ich gehe, denn jetzt gibt es diesen einen Ort, ich und ihr. Aber wenn ich gehe, dann werdet ihr alle mit mir in Kontakt sein. Und dann wird überall der Geist der Wahrheit sein, der euch verbindet mit mir. So viel zum Brunnen- und Wasserhahnbild. Jesus sagt, der Geist wird drei Dinge tun. Und die schauen wir jetzt an. Erstens, er wird der Welt die Augen öffnen. Zweitens, er wird in die Wahrheit leiten. Und drittens, er wird begeistern für Jesus. Ich habe mich letztens unterhalten mit einem Freund, mit dem wir immer Fußball spielen. Und der meinte, ja, das, was ihr da so erzählt, das ist ja ganz cool. Und das stimmt ja vielleicht auch irgendwie von Gott und so. Und ich finde es auch spannend. Aber so richtig weiß man nicht, ob das stimmt. Ob das wirklich alles so gewesen ist, kann man nicht wissen. Und am Ende, ja, ihr könnt recht haben, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon genau? Oder vielleicht habt ihr in Greifswald, gleich noch nicht, die Plakate gesehen, die vor einer Weile rumhingen, da standen so Bibelverse drauf. Das war jetzt grafikmäßig vielleicht nicht der letzte Schrei, aber die Idee war gut, zu sagen, hey, Gottes Wort unter die Leute. Und das Witzige ist, dass es dann so eine Art Dialog gegeben hat zwischen den Machern dieses Plakates und Leuten aus Greifswald. Ich habe ein Foto bekommen von einem Sabbatical, der, glaube ich, gerade nicht da ist, aber herzlichen Dank an Stefan. Jesus Christus, ich bin das Licht der Welt. Und dann schreibt jemand drunter, also 75% der Greifswalder sagen, es gibt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit keinen Gott. Was sollen dann diese Sprüche von gestern? Also eine Antwort darauf. Und dann gibt es noch ein Bild, das wird dann so ein richtiger Dialog, weil irgendjemand versucht hat, es abzukratzen. Und dann steht hier, die Wahrheit kann man nicht wegkratzen, das versuchen nur dumme Menschen, schlaue denken nach. Und nochmal der Satz, etwa 75% der Greifswalder sagen, es gibt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit keinen Gott. Aber vielleicht noch ein bisschen konkreter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr Familie habt, Eltern, Geschwister vielleicht, Cousins, Cousinen, Tante, Onkels, vielleicht Freunde, alte Schulfreunde oder Nachbarn, die zu Freunden wurden oder Kollegen, die ihr lieb habt, die euch was bedeuten, die euch lieb haben und die sagen, euer Glaube ist irgendwie abgefahren. Und ich finde es vielleicht beneidenswert, vielleicht auch ein bisschen belächelnswert, aber ich kann nichts anfangen damit. Also ganz im Nahbereich, wir kennen Leute und da wird's spannend, da kommt Pfingsten ins Spiel. Wie passiert das eigentlich, dass Augen geöffnet werden? Der Geist der Wahrheit, sagt Jesus, wird die Wirklichkeit aufdecken. Und Jesus sagt, er wird es in dreierlei Hinsicht tun. Er wird die Wirklichkeit aufdecken zum Thema Sünde und zum Thema Gerechtigkeit und zum Thema Gericht. Und Jesus konkretisiert. Er sagt, Sünde, klar, das ist an sich, das wissen wir vielleicht alle, nicht Moral und nicht jetzt primär böse Taten. Und das ist eine Ebene tiefer. Es geht um Beziehungsstörung, es geht um Zielverfehlung. Darum, dass der Mensch geschaffen ist, Gott lieb zu haben und Gott zu vertrauen. Und das wechselseitig und das ist gescheitert, deswegen verfehlen wir unser Ziel. Und die Beziehung ist zerbrochen und deswegen ist das das große Problem. Also Sünde als eine zerbrochene Beziehung, als Misstrauen, als Vorwürfe, als Abbruch von Kommunikation, als Zielverfehlung. Und Jesus sagt, dass sie nicht an mich glauben. Das ist das große Problem. Und das ist eigentlich der Kern der Sünde, dass sie mir misstrauen, sagt Jesus. Denn wenn wir dem, der uns helfen kann, ausschlagen, dann kann uns nicht mehr geholfen werden. Jesus sagt, das ist das eigentliche Problem. Und der Geist der Wahrheit wird die Augen aufdecken. Euch. Denen, die ihm vertrauen, denen, die ihn zulassen. Er wird die Augen aufdecken und die Wirklichkeit aufdecken und die Augen auftun darüber, dass das das Kernproblem ist. Dass sie mir nicht vertrauen, der ich euch verbinde mit Gott, dem Vater. Und das ist die schlimmste Sünde, weil sie die einzige Hilfe, die sich anbietet, ablehnt und deshalb da nicht rauskommt. Und der Geist der Wahrheit wird mir meine Sünde aufdecken und wird mir zeigen, wo ich Jesus nicht vertraue und wo ich ihn überhaupt nicht so ernst nehme, wie ich ihn eigentlich ernst nehmen müsste und wie er ernst zu nehmen ist. Der Geist der Wahrheit wird mir die Wirklichkeit meiner Sünde aufdecken und unserer Sünde und dieser Welt. Er wird die Augen auftun, er wird die Wirklichkeit aufdecken über die Gerechtigkeit. Letzte Woche war Himmelfahrt. Jesus ist aufgefahren in den Himmel und er sitzt zur Rechten Gottes. Das heißt nichts anderes, als dass Jesus Recht bekommt. Und dass all die Fragen, ob er der ist, der er behauptet zu sein, ob der Anspruch nicht voll überzogen ist, all die Fragen und Anfragen sind darin beantwortet, dass Jesus zurückgekehrt ist zu seinem Vater im Himmel und dass er zur Rechten Gottes sitzt, also dort, wo der sitzt, der regiert, dort, wo das Gute herkommt, dort, wo er uns vertritt. Also Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und er kriegt Gerechtigkeit. Er bekommt Recht. Und wenn wir ihm vertrauen, bekommen wir das Recht, zu Gott zu kommen. Und dann werden wir Recht vor Gott. Also die Gerechtigkeit. Und letzter Aspekt, das Gericht. Jesus sagt, der Geist wird der Welt die Augen auftun und die Wirklichkeit aufdecken, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Er wird Teufel genannt oder Diabolos, Satan. Das personifizierte und verdichtete Böse, der Ankläger, der alles verdreht, der die Wahrheit auf den Kopf stellt, der Gut Böses nennt und Böses Gut, der uns anklagt, immer den Finger darauf legt, wo es eben gerade nicht läuft und da, wo es weh tut, und der Lügner. Und Jesus sagt, der ist gerichtet. Egal, was er sagt, er ist im Unrecht. Und was er euch sagt über Gott oder über dich, über diese Welt, er ist im Unrecht, denn er ist gerichtet. Also der Geist, sagt Jesus, er wird der Welt die Augen öffnen, er wird sie auftun und er wird Dinge klarstellen über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Das ist die erste Sache, die der Geist tun wird und die ich nötig habe und die diese Welt nötig hat. Das Zweite, was der Geist tun wird, er wird in der Wahrheit leiten. Er wird uns in die Wahrheit führen. Er wird ein Begleiter sein auf diesem Weg. Und er wird wie so ein guter Bergführer uns an Orte führen, die wir gar nicht kennen, an die wir nie kommen würden. Auf Gipfel, auf die ich vermutlich allein nie käme und dann, wenn ich vielleicht hochkäme, nicht mehr runterkäme. Also ein guter Bergführer, der weiß, wo es lang geht, der den Weg schon tausendmal gegangen ist und der mich sicher hinbringt. So, sagt Jesus, wird der Begleiter sein, der Wegbegleiter, den ich euch schicke. Wie wird er das tun? Paulus schreibt im 1. Korinther was relativ Spannendes, was sich nicht sofort erschließt, aber was uns, glaube ich, an der Stelle hilft. Er sagt, dass der Geist Gottes die Tiefen Gottes erforscht. Der Geist Gottes durchdringt die tiefen Geheimnisse von Gott selbst. Gott ist drei Personen in einer und der Geist ist der, der das durchdringt, der das versteht, der sich da auskennt. Und Paulus sagt, dass dieser Geist Gottes, der die Tiefen Gottes durchforscht, sich verbindet mit den Tiefen unseres eigenen Herzens und unserer eigenen Seele. Dass er uns in Kontakt bringt, uns dort hineinführt. Dass er diese Tiefen mit uns teilt. Im Psalm 42 heißt es so schön, ist ein schönes Bild, eine Tiefe ruft die andere. Also die Tiefe Gottes, Gottes Wesen, Gottes Herz ruft in unsere Tiefe, die Tiefe unseres Herzens, das, was wir selber vielleicht gar nicht immer so ganz genau kennen. Und das, was wir vielleicht ziemlich genau kennen. Und das, was vielleicht Sehnsüchte sind, Freuden, Hoffnungen, vielleicht auch Ängste. Der Geist Gottes verbindet uns auf eine ganz tiefe, persönliche und intime Art und Weise mit Gottes Wesen selber, mit Gottes Herzen selber. Und er wird uns erkennen lassen, wie Gott ist, wofür Gottes Herz schlägt und was Gottes Wesen ist. Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also wie so ein großes, leeres Glas. Und Gott gießt seine Liebe da rein. Durch den Heiligen Geist. Oder Paulus schreibt etwas später im Römerbrief, Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also er sagt es, der Geist Gottes bezeugt es meinem Herzen, du bist Gottes Kind. Du darfst es glauben, du darfst sicher sein, du darfst darauf vertrauen, lass es dir nicht ausreden. Es ist wahr, du bist Gottes Kind. Der Geist Gottes bezeugt meinem Herzen, dass ich Gottes Kind bin, meinem Geist, dass ich Gottes Kind bin. Also so wird uns der Geist Gottes in die Wahrheit leiten. Er verbindet unser Leben ganz tief mit der Wahrheit Gottes. Und das ist sehr intim, sehr individuell und sehr persönlich. Also der Geist Gottes, er wird die Augen öffnen der Welt. Er wird aufdecken, was die Wirklichkeit ist. Er wird hineinführen in die Wahrheit. Und er wird Jesus verherrlichen oder er wird, anders gesagt, begeistern für Jesus. Was ist das grundsätzlichste und dringendste Bedürfnis, das du hast? Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Also ohne welche Sache kannst du nicht leben? Vorschläge?
Luft.
Ja, erster Schuss, erster Treffer. Großartig. Die Luft natürlich. Also Luft ist ja das, was, also normaler Mensch wie ich, wäre nach 4 Minuten tot, wenn er nicht atmen würde. Es gibt manche, die können das ein bisschen ausdehnen, auf irgendwie so 12 bis fast 20 Minuten. Das ist natürlich voll die Freaks. Aber auch die sind dann tot irgendwann. Also alles bis eine halbe Stunde ist final. Also Luft ist irgendwie das erstmal allergrundsätzlichste, was wir brauchen, weil ohne die läuft nicht mehr viel. Ne? Wasser kann man ein paar Tage verzichten, Essen geht noch ein bisschen länger und so, Schlaf geht auch eine Weile. Aber Luft, also das merken wir ganz schnell, wenn uns die ausgeht. Toll finde ich, dass das prominenteste Bild für den Geist Gottes im Alten und im Neuen Testament immer Luft ist oder Atem. Und das ist ja was sehr Intimes zu atmen, weil die Luft durchströmt meine Lungen und die geht über ins Blut, erfüllt mich völlig, wird immer Teil von mir, ist eigentlich immer ein Teil von mir und gleichzeitig merke ich es ja gar nicht so richtig, weil ich atme irgendwie automatisch, auch wenn ich schlafe nachts und gar nicht immer dabei bin, atme ich trotzdem, ist ganz gut praktisch. Und ich glaube, das zeigt uns einiges über das Wesen des Geistes Gottes, denn der Heilige Geist verbindet uns ganz besonders und persönlich und intim mit den Tiefen Gottes. Aber der Geist Gottes macht sich nicht selber zum Thema. Wir haben es gehört am Anfang, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, am allerersten Pfingsten. Da war das, was passiert ist, dass all die Anwesenden, die aus aller Herren Länder stammten, in ihrer Sprache von den großen Taten Gottes gehört haben. So wie es wir heute in verschiedenen Sprachen von den großen Taten Gottes gehört haben. Und die großen Taten Gottes, von denen Petrus dann predigt und von denen jede Seite des Neuen Testamentes und relativ viele Seiten des Alten Testamentes gefüllt sind, ist, dass Gott Mensch wird und dass Gott sich auf diese Welt einlässt, dass er sich verbündet mit uns und dass er ernst macht, damit uns nahe zu kommen. Deswegen haben wir auch den Christus-Hymnus gehört aus dem Philipperbrief, weil das ein großes Loblied darauf ist, was Gott tut in Jesus. Und der Geist lenkt sofort den Blick der anwesenden Leute am ersten Pfingsten auf diese Tatsache und sagt hier, die großen Taten Gottes. Der Geist hat Augen für Jesus und nur Augen für Jesus. Er wird Jesus verherrlichen. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Und diese Leidenschaft für Jesus, diese Sicht auf ihn, die teilt der Geist Gottes mit uns. Übrigens, Jesus führt dann wieder zum Vater. Das ist seine große Leidenschaft. Und der Vater hat dann eine große Leidenschaft für den Sohn und der Sohn wiederum auch für den Geist. Also wir sehen, die Trinität hat so eine großartige, immer von sich wegweisen auf die anderen beiden Personen der Trinität, Lebensstil. Sehr faszinierend, die ganze Bibel ist voll dafür, wenn man so ein bisschen einen Blick drauf hat, merkt man, wie oft in der Bibel das passiert, dass die Person der Trinität immer so den ganzen Blick von sich weglenken auf die anderen beiden und sagen, guck dir mal diesen Geist an, guck dir den Vater an, schau dir den Sohn an. Weil dies so ist und weil der Geist Gottes sich nicht selber zum Thema macht, glaube ich, dass es wichtig ist zu verstehen oder wichtig ist, auf die richtigen Anzeichen zu achten, ob der Geist Gottes in meinem Leben wirkt. Und ich will euch mal ein paar Vorschläge machen, woran wir das festmachen können, dass der Geist Gottes in meinem Leben wirkt. Denn ich muss das nicht immer spüren. Ich muss nicht immer Wonneschauer haben und irgendwelche abgefahrenen Wunder erleben. Das kann natürlich alles passieren, aber das ist nicht unbedingt der Normalfall. Und ich will euch mal ein paar andere Kriterien geben, die, glaube ich, die ein bisschen sicherer sind und nicht ganz so emotional. Das erste ist, wenn in mir Freude aufwächst über Jesus oder eine Faszination oder einfach Dank für das, was Gott tut in Jesus, dann wirkt das in mir der Geist Gottes. Wenn ich bekennen kann, dass Jesus der Herr ist und das auch so meine, dann ist das Frucht vom Wirken des Heiligen Geistes. Wenn ich glaube, dass Jesus auferstanden ist, und mit Glauben meine ich eine feste Gewissheit, der lebt und der ist bei mir, dann ist das ein Wirken des Heiligen Geistes. Wenn ich vertraue dem Vater im Himmel und weiß, es gibt einen Vater im Himmel, der sich um mich kümmert und dessen Kind ich sein darf, dann ist das eine Frucht davon, dass Gottes Geist in meinem Leben wirkt. Wenn ich Gewissheit habe von Gottes Liebe, Gewissheit, sein Kind zu sein, wenn ich eine Sehnsucht am Herzen spüre, ich möchte Gott gern besser kennenlernen. All das produzieren wir nicht aus uns heraus. All das ist ein sicheres Kriterium dafür, dass Gottes Geist in uns arbeitet, in uns atmet, uns verändert, unser Leben ausrichtet auf Gott den Vater, auf Gott den Sohn und das eben alles in der Kraft des Heiligen Geistes. Ein anderes Kriterium lesen wir in der Apostelgeschichte, gleich an dieser ersten Stelle. Und in der ganzen Apostelgeschichte nehme ich, dass der Geist Gottes immer sofort den Blick nach außen lenkt. Der Geist Gottes erfüllt uns nicht und sagt, so, jetzt genieß das erstmal, komm erstmal an. So ein kleiner Schatz, den du hast, halt ihn mal schön fest und nicht teilen. Behalte das mal schön für dich. Das macht der Heilige Geist nicht. Der Heilige Geist sendet raus und sagt, du musst das jetzt bezeugen. Du musst diese großartige, wunderbare Tat Gottes, du musst sie bezeugen, du musst sie weitersagen, du darfst sie nicht für dich behalten. Das ist das zweite, finde ich, sehr wichtige Kriterium, dass alle hören sollen von den großen Taten Gottes und der Geist macht mich unruhig, es teilen zu wollen und es weitersagen zu wollen. Der Geist zieht mich raus und macht mich zu einem Zeugen. In meiner Familie, am Arbeitsplatz, im Studium, bei meinen Nachbarn, bei meinen Freunden. Das sieht dann ganz unterschiedlich aus und ganz vielfältig, je nachdem, was für ein Typ bin. Aber der Heilige Geist ist sehr gut darin, Treffen zu arrangieren, Leute zusammenzubringen und dann spannende Gespräche anzustoßen und für den Glauben zu werben. Und das tut er gerne und immer wieder durch uns. Und das wäre so das andere, zweite, wie ich finde, tolle Kriterium zu gucken, was macht mein Glaube mit mir eigentlich? Zieht es mich raus? Begeistert es mich? Will ich es teilen? Merke ich da, wie jemand mich drängt und sagt, du musst es weitergeben? Also der Geist Gottes, letzter Punkt, er wird begeistern für Jesus. Er wird Jesus verherrlichen. Er wird diese Leidenschaft, die er über Jesus hat, mit mir teilen. Und er wird mir die großen Taten Gottes vor Augen malen und er wird mich raussetzen zu sagen, teile sie mit allen, die dir über den Weg laufen. Zum Schluss die naheliegende Frage, wie bekommt man den Heiligen Geist? Jesus sagt, wer bittet, dem wird gegeben. Wer bittet, dem wird gegeben. Jesus sagt, wenn sogar ihr, die ihr böse seid, und Jesus weiß einiges von den Abgründen des menschlichen Herzens, wenn sogar ihr wisst, wie man euren Kindern Gutes tut. Und ich denke, in 99% der Fällen wissen wir das. Es gibt leider traurige Ausnahmen, aber ich glaube, die meisten Eltern wissen, was gut für ihre Kinder ist und sie werden es ihnen nicht vorenthalten. Und Jesus sagt, so sicher wie das oder eigentlich noch viel sicherer als das, so sicher werden die, die um den Heiligen Geist bitten, diesen bekommen. Also wenn schon ihr euren Kindern Gutes geben könnt und wisst, wie das funktioniert, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten, sagt Jesus. Und wenn Jesus das sagt, dann meint er das nicht so, ja, habe ich mal so gesagt und dann doch später alles überlegt. Wenn Jesus das sagt, dann meint er das so und dann gilt das, dann steht das fest, dann ist das ein Versprechen, was für uns gilt. Und deshalb empfängt man den Heiligen Geist, wenn man um ihn bittet, wenn man ihn einlädt. Wenn man Gott den Vater bittet, wenn man Jesus bittet und sagt, schick mir diesen Beistand, von dem du geredet hast. Sende ihn mir, ich brauche ihn, dass er mir die Augen öffnet, dass er mich bewegt, dass er mich begeistert, dass er mein Leben verändert und mich verbindet mit den Tiefen Gottes. Wir brauchen das immer wieder. In der Apostelgeschichte, die Freunde von Jesus, die an Pfingsten spektakulär vom Heiligen Geist erfüllt wurden, 2 Kapitel später heißt es wieder, und sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Das passiert immer wieder und immer wieder. Ich habe letzte Woche davon gehört, wir brauchen das immer wieder neu, dass wir erfüllt werden vom Heiligen Geist. Dass Gottes Atem in uns atmet und dass er uns die Augen öffnet, dass er aufdeckt die Wirklichkeit, dass er uns verbindet mit Gottes Tiefen und den Geheimnissen und dem Herzen Gottes und dass er uns Begeisterung schenkt für Jesus und für die großen Taten, die Gott tut in dieser Welt. Deshalb feiern wir Pfingsten. Und wir singen jetzt das Lied am Atem Gottes als Einladung an den Heiligen Geist. Und ich möchte noch vorher beten und ich möchte den Heiligen Geist einladen und ich bitte euch, wenn ihr mögt, steht auf dazu und lasst uns beten. Geist der Wahrheit, du bist uns versprochen von Jesus. Wir sind keine Weisen, wir sind nicht allein, sondern du bist versprochen als der Herbeigerufene, der Beistand, der Tröster. Und so bitten wir dich, Vater im Himmel, und wir bitten dich, Jesus Christus, sende den Heiligen Geist in unser Leben. Hier in diesem Gottesdienst, in diesen Abend, in die Woche, in unseren Alltag, in unser Herz. Wir bitten dich, öffne unsere Augen, deck die Wahrheit auf, die Wirklichkeit. Verbinde uns mit den Tiefen Gottes, mit dem Herzen Gottes. Und leite uns in der Wahrheit und verändere du unser Leben. Wir bitten dich, Herr, begeistere uns für Jesus, Geist Gottes. Danke, dass wir bitten können und das verheißen ist, wenn wir bitten, dann werden wir bekommen. Und wir nehmen dieses Wort ernst, Jesus, und wir bitten um den Heiligen Geist. Amen.